Ich erlebe es täglich. Wir haben eine richtig coole Bewerbung reingekommen. Der Unternehmer, mein Auftraggeber, ist begeistert, lädt diese Person zum persönlichen Vorstellungsgespräch ein. Und ja, ein, zwei Tage später, die Person sagt ab. Das Verrückteste ist, es sind immer wieder die gleichen Themen, warum die Person absagen. Ja, heute nenne ich dir einmal die 10 häufigsten Absagegründe, die man auch im Prinzip vermeiden kann, und erzähle dir auch, was du tun kannst, damit dir das nicht passiert und damit du deinen Wunschkandidaten bekommst. Fangen wir mal an. Ja, mit dem häufigsten Grund. Und ich habe es schon so oft gesagt. Und es ist so einfach, es zu vermeiden. Ja, Grund Nummer eins, wirklich, der steht vor allem, der Prozess dauert einfach zu lange. Der Geschäftsführer möchte noch dabei sein, der andere Geschäftsführer möchte noch dabei sein. Ja, der Vorgesetzte möchte natürlich auch noch zusätzliche Fragen stellen und irgendwie kommt man terminlich nicht überein. Also der nächste Termin kann leider erst in 2 Wochen stattfinden und ein Tag vor dem Termin sagt der Kandidat ab oder sagt die Kandidatin ab. Oder es sind tolle Gespräche gelaufen und dann dauert es wirklich von einem Gespräch zum anderen, bis der Vertrag erstellt wird. Ich habe auch vor einiger Zeit schon mal von einem Kandidaten gehört, das Unternehmen hat gar keine Stelle, das ist alles Fake. Also, der Prozess darf nicht länger als maximal 2 Wochen dauern und das ist schon richtig lang. Also, Profis haben innerhalb von 48 Stunden einen unterschriebenen Arbeitsvertrag. Wenn Bewerber sich bei mir bewerben und ich finde die richtig gut, die haben innerhalb der nächsten 2, 3 Tage ein Vorstellungsgespräch. Ich mache, wenn das Gespräch gut läuft, schon den Vertrag fertig, lade sie nochmal ein, 2, 3 Tage später zur Vertragsunterschrift und maximal in 7 Tagen ist das Ding unter Dach und Fach. Warum ist es so schlecht, wenn es so lange dauert? Ja. Bei guten Kandidaten kommen natürlich auch andere dazwischen. Andere Unternehmen, die gerne mit diesen Leuten zusammenarbeiten möchten. Und weißt du was? Die sind schneller. Und deshalb kriegen sie auch den Zuschlag. Punkt Nummer 2. Die Führung. Die Führungskraft, die im Gespräch ist, hat sich nicht gut vorbereitet, sie ist auch nicht besonders empathisch, interessiert sich nicht so wirklich für den Kandidaten und der Kandidat sagt, ich weiß nicht, ob ich mit dieser Person überhaupt in Zukunft zusammenarbeiten möchte. Also die Führungskraft spielt eine sehr große Rolle, was ich auch schon das eine oder andere Mal erlebt habe. Dass Personen im Vorstellungsgespräch dabei waren, die später gar nicht mit dem Kandidaten oder der Kandidatin zusammenarbeiten. Aber sie haben halt im Unternehmen ein gewisses Mitspracherecht. Sie sind vielleicht vom Personalbereich, vom Betriebsrat, woher auch immer. Und vielleicht wirken diese Personen nicht so sympathisch auf den Kandidaten. Und wenn du das vorher weißt als Unternehmer, dann bereite den Kandidat vielleicht entsprechend vor oder sprich danach nochmal mit ihm und sagt, ich weiß, da ist die Chemie nicht so gut rübergekommen, aber mit dieser Person werden Sie in Zukunft kaum Berührungspunkte haben. Ja, also ich sag mal, da kannst du schon intervenieren, aber ich habe das schon oft erlebt, dass Führungskräfte auch wenig empathisch sind und ich habe das schon mehrfach erzählt. Ich habe einen Kunden, der hat am Anfang, mittlerweile macht er das auch nicht mehr, hat ja auch dazu gelernt, den Kandidaten immer erzählt, was sie nicht können. Tja, also das müssen sie noch lernen und das können sie nicht und das können sie nicht und ach, wer weiß, sie brauchen bestimmt ein Jahr und länger. Und dann ist der Kandidat schon frustriert. Wir haben ihr dann gesagt, hey, der sieht ja gar nichts in mir. Warum will der mich überhaupt einstellen? Punkt Nummer 3 ist Verantwortungsbereich, Gestaltungsspielraum des Bewerbers oder der Bewerberin. Jeder möchte, oder viele, nicht jeder, aber gute Leute, A-Kandidaten, und wir wollen ja alle die besten Leute haben, die engagierten Leute haben. Ja, A-Kandidaten möchten gerne Gestaltungsspielraum. Sie möchten Verantwortung übernehmen. Sie möchten Freiheit. Ja, sie möchten eigene Themen bearbeiten. Sie möchten wissen, wofür sie verantwortlich sind und die Verantwortung natürlich auch entsprechend leben. Und in manchen Unternehmen ist wirklich der Handlungsspielraum ganz, ganz eng. Das wird dann auch schon im Vorstellungsgespräch kommuniziert und ja, viele haben dann keine Lust mehr. Was auch nicht besonders intelligent ist, zwei oder mehr Leuten die gleiche Verantwortung für ein Thema zu geben. Da kommt man sich auch schon ganz gerne mal ins Gehege. Also Verantwortlichkeiten übergibt man am besten immer einer Person. Und gute Leute wollen Verantwortung übernehmen, wollen Gestaltungsspielraum haben, wollen Entscheidungen treffen, wollen teilhaben am Unternehmensergebnis, auch aktiv. Es gibt da noch einen Punkt, der ganz krass ist, der eigentlich in jedem Gespräch vorkommt. Den erzähle ich euch am Schluss. Menschen wollen gesehen werden. Menschen wollen gewertschätzt werden und Menschen wollen wahrgenommen werden. Ja, Wertschätzung ist bei fast jeder Mitarbeiterbefragung, wenn die Leute gefragt werden, was ist dir am wichtigsten an Punkt Nummer 1? Und das merkt man auch im Vorstellungsgespräch. Die Bewerber merken es schon, ob ihr Gegenüber empathisch ist, ob sie auf sie eingehen, ob sie auch die positiven Dinge sehen. Und es ist immer gut, wenn du dir am Anfang eines Vorstellungsgesprächs überlegst, das gilt übrigens für beide Seiten, was schätze ich an meinem Gegenüber und was fällt mir direkt sehr positiv auf? Dass du direkt dein Mindset am Anfang des Gespräches direkt in Richtung Gegenüber ausrichtest und auch überlegst, was kannst du positiv sagen? Weil es ist immer wichtig, auch die positiven Dinge an einem Menschen zu sehen, ihm oder ihr das wiederzuspiegeln und dieser Person, die dir gegenüber sitzt, ein gutes Gefühl zu vermitteln. Also es gibt den ein oder anderen Kandidat, der hat sich im Vorstellungsgespräch nicht wirklich wohlgefühlt und ist auch nicht wertgeschätzt worden. Also Wertschätzung heißt auch wirklich honorieren den ein oder anderen Weg, das ein oder andere Zeugnis, die ein oder andere Aufgabe, was auch immer. Also überleg dir genau, was du an dem Kandidaten, der Kandidatin schätzt, was du gut findest und sprech auch darüber. Ein weiterer Absagegrund ist, wenn der Kandidat feststellt, oh, das Team ist überfordert. Hier gibt es eine maßlose Überforderung. Das heißt, die Leute machen täglich Überstunden. Es ist stressig, wenn mal einer weg ist, wenn die anderen das auffangen müssen. Urlaubszeiten sind ganz, ganz schwierig. Es wird auch im Gespräch kommuniziert und ja, und es gibt auch Unternehmer, vor allen Dingen auch Leute, die Unternehmen selbst aufgebaut haben, ihr eigenes Herzblut reingesteckt haben, die meinen, die Leute müssten rund um die Uhr arbeiten. Ich kenne das selber. Ich habe auch manchmal ein komisches Gefühl, wenn ich halt mehr oder weniger sehr viel arbeite und meine Mitarbeiter gehen dann eher nach Hause. Aber hoppla, es ist ihr gutes Recht. Du kannst ja auch in die Einstellung gehen, sag ich mir dann, und auch pünktlich nach Hause gehen. Du als Unternehmer hast halt eine ganz andere Verantwortung zu tragen und kannst dich nicht mit den Leuten vergleichen. And by the way, ist es auch gut, wenn der Unternehmer, die Führungskraft, sich Ruhepausen gönnt. Siehe das Thema Resilienz, was wir schon oft besprochen haben. Also wenn im Vorstellungsgespräch schon rüberkommt, dass es wirklich sehr viel Stress gibt in dem Bereich, dass es keine Work-Life-Balance gibt, dass die Leute alle überarbeitet rüberkommen, das mögen die vor allen Dingen jungen Leute heute überhaupt nicht mehr. Die jungen Leute möchten ihre Freizeit haben, tauschen auch gerne Gehalt gegen Freizeit ein und suchen ihre Work-Life-Balance. Ja, der nächste Punkt ist der Punkt Perspektive. Oft werde ich im Vorstellungsgespräch gefragt, ja, was habe ich denn für Entwicklungsmöglichkeiten? Was habe ich denn für Perspektiven? Ja, selbstverständlich kannst du dem Kandidaten nicht ganz klare Perspektiven aufzeichnen. Du kannst vielleicht sagen, okay, wir arbeiten auf diese Position hin, mag sein, aber ganz ehrlich, du weißt nicht, wie sich das Unternehmen entwickelt. Du weißt nicht, wie der Kandidat oder die Kandidatin sich entwickelt. Du kennst die Kompetenzen dieser Person gar nicht. Das stellt sich alles erst in den, was weiß ich, ersten ein, zwei Jahren raus, wo wirklich die Stärke der Mitarbeitenden liegt und wo du sie am besten einsetzt. Und du weißt auch nicht, welche Position vielleicht frei wird, welche Aufgaben, welche Projekte in Zukunft reinkommen. Und ich weiß, die Antwort ist unbefriedigend und deshalb finde ich es immer gut, wenn man Beispiele nennt. Beispiele nennt zum Beispiel hier der Willy Müller, der hier im Vorstellungsgespräch mit dabei sitzt, der hat angefangen als Auszubildender, ist heute Abteilungsleiter. Oder unser Projektleiter für unser größtes Projekt hat in der Sachbearbeitung angefangen, was auch immer. Also ich finde es immer gut, wenn man Beispiele nennt. Selbst in kleinen Unternehmen gibt es wirklich großartige Entwicklungsperspektiven. Und ich finde es cool, wenn man Beispiele nennt und dann hat der Bewerber wenigstens eine Orientierung. Ja, der nächste Punkt ist unser leidiger Bauch. Wir haben nicht so viel gegessen, aber der Punkt ist halt, das Bauchgefühl stimmt nicht. Der Kandidat, die Kandidatin fühlt sich aus irgendwelchen Gründen nicht wohl. Die ganze Atmosphäre ist irgendwie nicht seins oder ihrs und er hat kein gutes Gefühl dabei, einen Vertrag zu unterschreiben. Das fängt ja schon an, wenn die Leute ins Unternehmen kommen, wenn sie im Eingangsbereich sitzen und ja, die Dame oder der Herr an der Rezeption unterhält sich mit anderen Kollegen aus dem Haus und sie unterhalten sich nicht sehr positiv. Also ich erlebe das leider viel zu oft, auch wenn ich als Dienstleister in einem Unternehmen bin und am Empfang sitze und da unterhält sich dann die Dame oder der Herr am Empfang mit anderen Personen im Haus und da wird über irgendwelche Leute hergezogen oder schlecht geredet und das kommt nicht gut. Also da mache ich dich auch mal darauf aufmerksam, dass du deine Leute auch briefst, die Publikumsverkehr haben oder die am Empfang sitzen, dass wenn jemand wartet und das mitbekommt, da keine persönlichen Gespräche geführt werden und erst recht keine negativen Dinge über die Firma erzählt werden. Ja, und das beeinflusst natürlich auch das Bauchgefühl des Kandidaten. Dann kann es sein, dass das Unternehmen sich einfach schlecht verkauft. Das Unternehmen verkauft sich unter Wert und dann sage ich immer, bereite dich doch mal auf ein Vorstellungsgespräch vor. Erzähle, was das Unternehmen bietet, was es Besonderes bietet, was es aber auch für Erfolge verzeichnen kann. Und ja, ich habe vor einigen Wochen mal erzählt in einem Podcast, dass man als Unternehmer oder als Führungskraft nicht direkt alles über das Unternehmen bei Beginn des Gespräches rauslassen soll. Richtig. Also am Anfang erzählt ihr ein bisschen über das Unternehmen, dann erzählt der oder die Kandidatin. Und dann, wenn ihr merkt, das könnte matchen, dann könnt ihr aber raushauen mit Informationen über das Unternehmen, über positive Ereignisse, über gute Projekte, über Erfolge und natürlich auch über die Benefits, die das Unternehmen liefert. Und vor allen Dingen, das Beste ist auch noch, wenn ja Kollegen am Tisch sitzen, die dann auch selbst erzählen, hey, ich habe das und das erlebt. Oder es ist auch super, wenn ein Video auf der Webseite von Kollegen geschaltet wird. Das auf jeden Fall. Aber im Bewerbungsgespräch ist es immer gut, wenn das Unternehmen ja auch Positives von sich erzählt. Punkt Nummer 9 können wir nicht immer was dran machen, das Gehalt stimmt nicht. Also ich würde jetzt nicht wegen 100 € im Jahr feilschen, habe ich auch schon erlebt. Aber ich sage mal, Gehalt ist schon eine wichtige Komponente. Gute Leute kosten Geld, gute Leute wissen, was sie wert sind. Wenn es ein guter Kandidat oder eine gute Kandidatin ist, bekommt er oder sie bestimmt viele Angebote von anderen Unternehmen und kennt den Marktpreis. Und da solltest du dir bewusst sein, gute Leute Kostengeld, schlechte, kaufst du zweimal. Ne? Also wenn du einen einstellst, der billig ist und da ist auch oft, ich will nicht immer sagen, dass Leute, die günstig sind, dass sie nicht gut arbeiten. Manchmal kennen sie auch ihren Marktwert nicht. Aber dann sage ich wieder, wenn sie nicht ihren Marktwert kennen, spricht das für den Kandidaten. Wenn der oder die sich nicht erkundigt, was ist ein marktübliches Gehalt, was kann ich verdienen. Also ich sag mal, da gibt es natürlich einen Spielraum. Und du musst natürlich darauf achten, dass der neue Mitarbeiter nicht mehr verdient als vergleichbare, langjährig bei dir tätige Leute. Gegebenenfalls musst du die auch anziehen. Ja, ich habe schon mehrfach gehört, ja, die Neuen verdienen alle mehr als die, die bei uns tätig sind. Das ist ganz dünnes Eis, ganz schwierig. Wenn die das rauskriegen, die Leute, die sind so frustriert, die kündigen dir. Das ist nicht fair. Du musst da schon eine gute Balance finden. Ich finde es auch immer gut, wenn man neuen Mitarbeitern sagt, okay, sie sagen, sie sind das wert. Dann vereinbaren wir mal ein Staffelgehalt. Das heißt, dass es zum Beispiel nach der Probezeit mehr Geld gibt. Und das wird auch schon von vornherein vertraglich festgelegt. Und dann siehst du ganz genau, wie diese Person im Vergleich zu anderen Mitarbeitenden arbeitet und kannst dann nach der Probezeit das Gehalt anziehen und gegebenenfalls von eigenen Mitarbeitenden auch. Jetzt kommt der letzte Punkt, der hat's in sich. Das ist für mich ein permanent Aufreger. Ich kriege diese Frage häufig schon gestellt, wenn ich mit einem Kandidaten das erste Gespräch führe. Die Frage lautet: Wie viele Homeoffice-Tage gibt es denn? Es gibt inzwischen Unternehmen, die holen ihre Leute wieder zurück in die Unternehmen. Das ist für den einen oder anderen definitiv ein Kündigungsgrund. Ich habe letzte Woche einen Kandidaten gehabt, der hat gekündigt oder will kündigen, weil er jetzt nur noch 2 statt 3 Tage Homeoffice hat. Und du wirst natürlich als Unternehmer auch gefragt, wie viel Homeoffice gibt es denn? Ich sag mal, sei ganz ehrlich, sprich über deine Philosophie im Unternehmen und führe jetzt nicht mehr Homeoffice ein, weil die Leute das wollen. Sondern ich denke, Kultur entwickelt sich auch in Beziehungen. Und ich weiß, dass ich da viele gegenteilige Meinungen zu hören bekomme und dass es auch sehr polarisiert. Aber meiner Meinung nach entwickelt sich Beziehung in der persönlichen Anwesenheit und nicht, wenn jeder an seinem Küchentisch oder sonst wo sitzt und seine Arbeit macht. Also, ich habe nichts gegen 1, 2 Tage Homeoffice in der Woche. Nichtsdestotrotz sollten die Leute sich im Unternehmen treffen. Und da musst du überlegen, welche Philosophie ist für dich die richtige. Das hat ja auch was mit den entsprechenden Aufgaben zu tun. Es gibt Leute, die können von ihrer Aufgabenstellung her eher alleine arbeiten, arbeiten auch bezüglich dem Thema eher alleine. Ich sag mal IT, Steuerberatung, Rechtsanwälte, die können sehr gut im Homeoffice arbeiten. Aber andere wiederum, die im Vertrieb arbeiten oder im Personalbereich, wo man auch, finde ich, ganz gut anwesend sein sollte, da ist es doch schön, wenn die Leute im Office sind. Und da sage ich, ändere nicht deine Kultur, überleg dir genau, was du möchtest für dein Unternehmen. Und dann ist es halt so, wenn jemand seine 4, 5 Homeoffice-Tage in der Woche nicht bekommt und nicht bei dir anfängt, sei nicht traurig drum. Suchst du Unterstützung bei der Auswahl oder bei der Akquise von neuen Mitarbeitern? Sprich mich gerne an, ich helfe dir dabei. Ich danke dir fürs Zuschauen, fürs Zuhören und wünsche dir eine tolle Zeit. Bis bald. Ciao.